ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Als wir am Zentrum Warenhaus angekommen waren, da haben wir gesagt, okay, hier stehen noch schon ein paar Kinderwagen, stellen wir einfach dazu und sind einkaufen gegangen. Und als wir rauskamen, war der Kinderwagen leer.
Circa eine Woche, nachdem das Kind entführt worden ist, kam die Meldung rein, dass ein Kind gefunden worden ist in der Dresdner Neustadt. Am Ende reagierte das Kind auf die russische Sprache am meisten. Auf Deutsch reagierte das Kind nicht.
Und man sagt uns ganz trocken, es ist nicht ihr Sohn.
Man hat bei dem Findelkind einen Schnuller gefunden und in der Laboruntersuchung festgestellt, dass dort Serum dran ist von zwei verschiedenen Blutgruppen. Und die Wahrscheinlichkeit war einfach groß, dass Felix auch diesen Sauger benutzt hat.
Wir sind davon ausgegangen, dass das Kind ausgetauscht worden ist und dass es die Russen gewesen sein müssen.
Wir sind uns sicher, dass Wladimir Putin weiß, wer die Entführer sind.
Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Ausgabe von ARD Crime Time im Jahr 2026. Mein Name ist Mathis Kiesig und uns gibt es in diesem Jahr auch wie gewohnt in der ARD Audiothek. Wir freuen uns über das weiterhin große Interesse an unseren Recherchen und Gesprächen mit unseren Gästen aus der gesamten ARD. Vielen Dank auch an dieser Stelle an Sie alle da draußen, die uns regelmäßig hören und uns vielleicht auch erst gerade neu entdeckt haben. Die eben gehörten Stimmen haben einen ersten Eindruck vermittelt, worum es diesmal geht. Es geht um das Verschwinden eines Babys. Es gibt Hinweise darauf, dass der Säugling gegen ein anderes Baby ausgetauscht wurde. Und es geht um den Geheimdienst KGB und Spuren ins heutige Russland. Ein Fall, der noch immer sehr viele Fragezeichen aufweist. Und jetzt soll künstliche Intelligenz bei der Aufklärung helfen. Intensiv mit diesem Fall beschäftigt hat sich mein Kollege Peter Dörfler, der mir jetzt aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Peter.
Hallo Mathis.
Peter, du bist Dokumentarfilmmacher, als Drehbuchautor und Regisseur tätig und für deine Arbeit hast du schon mehrere Filmpreise erhalten. Jetzt warst du erstmals für ARD Crime Time aktiv, hast zahlreiche Interviews geführt und eben eine dreiteilige Dokumentation für die ARD Mediathek entwickelt. Sie heißt Findet Felix und der Link, der steht im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. Der Fall beginnt kurz nach Weihnachten im Jahr 1984 in Dresden, in der damaligen DDR. Im Mittelpunkt steht ein junges Paar, Lenore und Eberhard Schöck. Die beiden haben einen 5 Monate alten Sohn und wollen, bevor sie für den Jahreswechsel zu den Eltern von Lenore fahren, noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Deswegen packen sie ihr Baby, es heißt Felix, in den Kinderwagen und fahren mit der Straßenbahn in die Dresdner Innenstadt. Das weitere Geschehen schildert Eberhard Schöck.
Felix war eingeschlafen während der Straßenbahnfahrt. Und das war so kurz nach 16 Uhr, als wir am Zentrum Warenhaus angekommen waren. Da haben wir gesagt, okay, hier stehen noch schon ein paar Kinderwagen, stellen wir einfach dazu. Haben noch ein Schloss durchs Rad gezogen, damit niemand den Kinderwagen einfach wegrollen kann und sind einkaufen gegangen.
Peter, aus heutiger Sicht klingt das ja erstmal ziemlich befremdlich, sein kleines Kind vor dem Kaufhaus im Kinderwagen alleine zu lassen, während man selbst einkaufen geht. Kannst du das einordnen? Inwiefern war das damals vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich oder nicht gar sogar normal?
So habe ich es gehört. Ich bin selbst nicht in der DDR aufgewachsen, aber das scheint wirklich relativ normal gewesen zu sein, dass Leute ihr Kind beim Einkaufen vor der Tür haben stehen lassen, im Kinderwagen, wenn es gerade geschlafen hat, Voraussetzung, was beim Felix der Fall war. Ich denke, also mir sagt es, dass es da in der DDR offensichtlich doch ein ganz anderes Sicherheitsgefühl gegeben hat. So hat es auch die Lenore Türk beschrieben. Das sagt, denke ich, auch was über deren Haltung aus. Also sie haben einfach überhaupt nicht mit sowas gerechnet, denn so etwas wie eine Kindesentführung, das kannten die gar nicht. Das hatte es in der Form in der DDR wohl noch nicht gegeben.
Nach dem Einkaufen geht das Paar wieder zum Kinderwagen und diesen Moment hat Eberhard Schöck noch gut im Gedächtnis.
Und als wir rauskamen, nach knapp einer halben Stunde, war der Kinderwagen leer. Das war eine ganz merkwürdige Situation. Die Decke war leicht angehoben und wir haben wirklich in den Kinderwagen hineingeguckt, ob er sich irgendwo verkrochen hat. Aber er war damals schon so groß, er hatte gerade noch so Platz im Kinderwagen, aber er war einfach weg. Da saßen Leute auf Bänken. Da hatte niemand den Knaben im Arm. Dann sind wir in die Kinderwagenaufbewahrung gegangen. Kind ist weg. Können Sie uns helfen? Einer hat sofort die 110 gewählt.
Wie und vor allem, wie schnell reagiert denn die Polizei? In der DDR hieß sie ja damals Volkspolizei.
Die Polizei hat wohl sehr, sehr schnell reagiert. Dort erstmal alles abgesperrt und auch eine große Sondereinheit gegründet. Ziemlich schnell von, ich glaube, über 50 Leuten, die dann verschiedene Sachen veranlasst haben. Zum Beispiel gab es so Blockwarte, die dort motiviert wurden, engagiert wurden, die dann durch die Hinterhöfe gezogen sind und so weiter. Also es wurde sehr, sehr gründlich nach Felix gesucht und es wurde auch ziemlich schnell, ziemlich ernst genommen.
So, die beiden Eltern werden dann auch sehr schnell in einen separaten Raum geführt und diese Situation beschreibt Lenore Tschöck nochmal.
Es kamen auch sofort Leute von der Kriminalpolizei dazu. Mein Mann wollte mich dann manchmal so ein bisschen in den Arm nehmen. Ich wollte das gar nicht. Die Tränen wären nur so ausgebrochen und ich hätte nie weiterhelfen können in der Angelegenheit. Es ging ja sogar so weit. Was hat das Kind angehabt? Ja, na, beschreiben Sie das mal. Vielleicht finden wir ein Vergleichsstück.
Die Eltern machen sich naturgemäß sehr große Sorgen und haben keine Erklärung dafür, was mit ihrem Felix passiert ist. Einer der damaligen Ermittler konnte von dir ausfindig gemacht werden. Er heißt Eckhard Schult. Wer ist das denn und wie gut konnte er sich noch an diesen Fall erinnern aus dem Jahr 1984?
Eckhard Schult war damals Hauptkommissar und er konnte sich extrem gut erinnern, weil dieser Fall tatsächlich der Fall seines Lebens war. Also er hat das wirklich, für uns war das auch ein Geschenk, weil er ja im Grunde so ein Klischee erfüllt, also der alte Cop, den der eine Fall nie losgelassen hat. Und deswegen, er hatte sogar teilweise Sachen zu Hause, in seinen Unterlagen, Fotos und so weiter, die er uns noch zeigen konnte. Also das war für ihn alles noch sehr präsent und es war auch ein persönliches Verhältnis zu den Tschöks da. Er hat damals sehr mit den Tschöks mitgefühlt und hat sich auch so eine Art persönliche Bindung entwickelt zwischen den dreien.
Und Eckhard Schult hat dir im Gespräch beschrieben, wie die Suche damals abgelaufen ist.
Es wurden sehr umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Es ist nicht nur Dresden in diese Fahndungsmaßnahmen einbezogen worden, sondern die ganze Republik. Wir haben aber am Schluss feststellen müssen, dass wir wenig oder kaum Spuren dort von diesem Ort erhalten haben. Das Einzige, was wir hatten, das war eine Zeugin, die eine Frau gesehen hat. Die hätte sich über den Kinderwagen gebeugt und ja, mehr konnte die Zeugin auch nicht sagen. Im Grunde genommen hatten wir gar nichts.
Am späten Abend werden die Eltern nach Hause gefahren und ein Beamter der Kripo kommt mit in die Wohnung und inspiziert die Räume.
Dann kamen schon so Vorwürfe, sie haben ja alles so aufgeräumt. Hier haben sie die Wäsche gewaschen von ihrem Sohn.
Wenn ich mich richtig entsinne, hat man sogar noch im Kühlschrank geschaut, ob da noch Babynahrung drin ist.
Haben sie denn gar kein Bild gemacht? Haben sie ein Fahndungsfoto? Ja, wir haben da schon Bilder. Wir haben auch heute Nachmittag erst noch Bilder gemacht, haben wir geantwortet. Und die haben wir aber jetzt auch schon reingesteckt zum Entwickeln.
Dann haben wir später erfahren, dass auch wir im Verdacht standen, eventuell eine Straftat vertuschen zu wollen mit einer vorgetäuschten Entführung.
Peter, gibt es denn dafür irgendwelche Hinweise? Natürlich ist das Vorgehen der Volkspolizei verständlich. Natürlich muss auch im nahen Familienumfeld dann erstmal untersucht werden. Aber gibt es denn irgendwelche Hinweise, dass die Eltern etwas mit dem Verschwinden ihres Sohnes zu tun haben könnten?
Nein, also da gab es keinerlei Hinweise. Das war meiner Ansicht nach reine Routine. Es hat natürlich dazu beigetragen, dass eben ein solcher Fall in der DDR äußerst selten beziehungsweise eigentlich unbekannt war und dass alles, was man kannte, Erziehungspflichtverletzungen, wie die das nannten, waren. Also sprich Leute, die ihr Kind vernachlässigt haben oder Eltern, die in Trennung waren und wo der Vater oder die Mutter versucht hat, an das Kind zu kommen. Solche Dinge. Da mussten sie natürlich ausschließen, dass die Eltern mit der Entführung oder mit dem Verschwinden von Felix in Verbindung steht.
Welche weiteren, vielleicht auch routinemäßigen Untersuchungen und Theorien gab es denn ganz am Anfang? In welche Richtung wurde dann ermittelt?
Es wurde zum Beispiel die Elbe abgesucht, es wurden konkret Frauen aufgesucht, zu Hause auch, die Totgeburten hatten, Frauen, die sich um eine Adoption bemüht haben. Solche Bemühungen gab es. Führte dann aber relativ schnell die Spur in eine ganz andere Richtung.
Es vergehen mehrere Tage ohne irgendeine Spur von Felix und die Sorgen der Eltern werden natürlich immer größer. Felix ist zu diesem Zeitpunkt das einzige Kind der beiden und ihre damalige Gefühlslage beschreibt Lenore Tschöck so.
Für mich war es manchmal wie im Film. Es ging um mich, das könnte ich mir immer gar nicht vorstellen. Ich war damals 24 Jahre alt, Studentin an der Verkehrshochschule in Dresden Epps hat auch an der Verkehrshochschule studiert, dort haben wir uns kennengelernt. Er war im Bereich Maschinenbau. Wir haben uns 1980 kennengelernt, 1982 geheiratet. Wollte gerade mein Diplom abschließen, aber da wurde ich schwanger.
Peter, die beiden sprechen hier ja sehr offen über diese damalige Zeit und wahrscheinlich die bisher schwierigste Zeit in ihrem Leben. Wie hast du die beiden denn erlebt? Wie schwer ist es ihnen gefallen, darüber zu sprechen? In diesen kurzen Aussagen, die wir jetzt hier im Podcast hören, hört man ja vielleicht gar nicht so viel heraus. In deinen Dokumentationen sind sie natürlich auch zu sehen und da kann man das vielleicht auch nochmal ein bisschen besser greifen.
Grundsätzlich sind Eberhard und Lenore Tschöck es gewohnt, über diesen Fall zu sprechen. Sie waren schon öfters in den Medien wegen diesem Fall. Das ist zwar alles schon eine Weile her, aber sie haben da eine gewisse Routine, könnte man schon fast sagen. Die beiden haben aber insgesamt ein ganz bemerkenswertes Verhältnis zu diesem Fall oder zu ihrem eigenen Schicksal entwickelt. Sie haben sich nämlich davon nie unterkriegen lassen. Also das macht es auch, finde ich, angenehmer in Anführungsstrichen oder leichter, sich diese an sich ja wirklich erschütternde Geschichte auch anzuhören und anzusehen. Weil man merkt, die beiden sind zwar erschüttert und haben nie aufgegeben, nach ihrem Sohn zu suchen, aber sie haben ihr Leben trotzdem weitergelebt und sie sind nie wirklich verzweifelt und haben sich ihre gute Laune auch oft bewahrt. Also vor allem die Frau Tschöck ist einfach eine unheimlich positive Person.
Wir gehen jetzt wieder zurück in die Zeit um den Jahreswechsel 1984-1985. Circa eine Woche nach dem Verschwinden von Felix am 4. Januar 1985 erfährt die Polizei, dass ein Kind gefunden wurde. Und zwar in einem Treppenhaus in der Dresdner Neustadt, genauer gesagt in der heutigen Königsstraße. Das ist rund 2 Kilometer vom Zentrum Warenhaus entfernt, wo Felix entführt wurde. Wie die Beamten diese Nachricht damals aufnehmen, das erklärt Ermittler Eckhard Schuld.
Wir waren also zunächst erstmal erleichtert, weil wir davon ausgegangen sind, das ist Schöcks Kind. Ne? Und jetzt müssen wir mal sehen, was für eine Spuren wir da vor Ort vorfinden. Die Spurenlage war enorm. Die Eltern oder wer auch immer das Kind ausgesetzt hat, wollten nicht, dass dem etwas passiert. Denn in dem Haus war zum Beispiel eine Kinderärztin. Es war so angezogen, dass dem Kind nichts passiert. Also durch die Kälte oder dass es sich selber freistrampelt. Deswegen war es nämlich auch gefesselt.
Gefesselt klingt ja erstmal ein bisschen gruselig, ein gefesseltes Baby im Treppenhaus. Wie müssen wir uns denn diese Situation vorstellen?
Naja, ich denke schon gruselig, weil ein Kind in einem Karton, schon in einer Winterjacke mit einer Pudelmütze auf, gefesselt, wohl damit es sich nicht aus dem Karton befreien kann. Also gefesselt ist jetzt auch nicht, das war jetzt nicht komplett verschnürt oder so. Es war so ein Band um die Arme rum, sodass es die Arme eben nicht rausnehmen konnte. Dennoch ist es ja ein Kind, das im Karton abgelegt ist und das dort einsam und allein in diesem Treppenhaus liegt. Auch wenn das Kind nicht panisch war und nicht geschrien hat im ersten Moment auch, so ist es natürlich trotzdem erstmal, denke ich, ein erschütternder Anblick.
Von diesem Wohnhaus, in dessen Treppenhaus das Kind gefunden wurde, breitet sich die Nachricht natürlich wie ein Lauffeuer in Dresden aus. Felix ist gefunden, aber, das können wir an dieser Stelle direkt sagen, bei dem ausgesetzten Kind handelt es sich nicht um den vermissten Felix Tschöck. Warum, Peter, ist das für die Polizei relativ schnell klar? Stimmt das Alter nicht? Sieht das Baby aus dem Treppenhaus einfach ganz anders aus? Wie schnell wird es denn auch den Tschöcks vielleicht gezeigt?
Beides tatsächlich. Das Kind war nicht genau im Alter von Felix Tschöck. Es war etwas älter und sah auch tatsächlich deutlich anders aus. Also während Felix eigentlich blond war, so vielleicht dunkelblond, war Martin, wie er später dann genannt wurde, dunkelhaarig. Die Tschöcks wurden erstmal völlig im Unklaren belassen, warum sie nun nach Dresden bestellt wurden. Sie waren für kurze Zeit zu den Eltern bzw. Schwiegereltern gefahren in die Nähe von Dresden. Sie wurden von der Kripo aufgefordert, nach Dresden zurückzukommen, haben sich in den Zug gesetzt und wussten gar nicht, was sie dort erwartet. Natürlich haben sie gehofft, vielleicht haben sie unseren Felix gefunden, aber haben dann auch gleichzeitig gedacht, Mensch, das hätten sie uns doch gesagt. Sind dann zurückgefahren und dort hat man ihnen dann gesagt, ja, wir haben ein Kind gefunden, aber wir sagen ihnen gleich, das ist nicht ihr Sohn.
Diese Situation gibt es direkt auf dem Bahnsteig in Dresden und Lenore Tschöck erinnert sich nochmal an diese Situation.
Man sagt uns ganz trocken, wir haben heute Nachmittag in Dresden ein Kleinkind gefunden. Wir sagen ihnen aber, es ist nicht ihr Sohn. möchten Sie gerne jetzt nach Hause begleiten und schauen mal in Ihren Briefkasten, ob sich da irgendein Schreiben befindet, was an Sie gerichtet ist. Wir haben den Briefkasten geöffnet, da drin war die Tageszeitung, das war's. Ich habe damals manchmal gedacht, schade, dass es keine Erpressung ist. Dann hätte man was machen können, dann hätten wir Geld gesammelt oder irgendwie, aber es war keine Erpressung.
Zur Frage, wo ist Felix, kommen jetzt also weitere Fragen hinzu. Wer ist denn dieses Findelkind, dem erstmal der Name Martin gegeben wird, wie du es beschrieben hast? Aber wer hat dieses Kind auch ausgesetzt und gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen den Kindern? Zunächst wird das Findelkind medizinisch untersucht und dabei prüfen die Fachleute auch, auf welche Sprache das Kind reagiert. Das Ergebnis kennt Ermittler Eckhard Schuld.
Am Ende reagierte das Kind auf die russische Sprache am meisten. Auf Deutsch oder auf andere Sprachen reagierte das Kind nicht. Die Ärzte in der Medizinischen Akademie Dresden, die haben festgestellt, dass das Kind mehrere Infusionsnarben hatte. Die Mediziner sagten, diese Infusionsnarben sind dilettantisch angesetzt worden. Also das hat kein Fachmann gemacht, sondern jemand, der mit solchen Infusionssachen nie was zu tun hatte und schon gar nicht am Kind. Diese Art der Einschnitte waren nicht üblich gewesen. Weder in der Medizinischen Akademie in Dresden noch woanders in der damaligen DDR. Und es durfte daraus geschlussfolgert werden, dass das Kind einen mehrwöchigen oder sogar monatigen Aufenthalt in einem medizinischen Bereich hatte.
Was bedeutet das denn jetzt konkret? Hat das Kind irgendeine Krankheit oder konnte etwas anderes festgestellt werden?
Es konnte konkret nichts festgestellt werden, aber es war klar, es kommen eigentlich nur drei Sachen in Frage, nämlich eine schwere infektiöse Erkrankung, ein Trauma, also so zum Beispiel ein Schädel-Hirn-Trauma oder wenn ein Kind zum Beispiel stark geschüttelt wird, kann sowas auch entstehen oder eine Vergiftung.
Und am einfachsten wäre es natürlich, wenn das ausgesetzte Kind sagen könnte, wie es heißt und von wem es ausgesetzt wurde. Aber bei einem circa ein Jahr alten Baby geht das leider nicht. Gibt es denn irgendetwas, das die Polizei weiterbringt? An der Kleidung des Kindes oder vielleicht auch an diesem Karton?
Es gab unterschiedliche Hinweise tatsächlich, während es bei Felix Verschwinden ja eigentlich so gut wie keine Hinweise, keine Spuren gab. Gab es hier also quasi fast schon einen Überfluss an Spuren. Es gab zum Beispiel eben den Karton, auf dem tatsächlich eine Adresse drauf stand, was jetzt eigentlich wirklich tatsächlich ein sehr großer Fehler der Täter war, weil dieser Karton führte tatsächlich letzten Endes zu einem der Täter, kann man schon fast sagen, oder zu einem Hauptverdächtigen zumindest. Das Kind hatte ein Jäckchen an, das falsch zusammengenäht war und dadurch eine Spur war, weil von diesen falsch zusammengenähten Jäckchen wurden nur drei verkauft. Das Wickeltuch war auf eine ganz besondere Art eingesäumt, wie man sie in der DDR so nicht kannte. Und es war auch eine Stoffsorte, die so in der DDR nicht verkauft wurde. Also es gab eine Menge Besonderheiten an diesen Dingen, die dann tatsächlich auch für die Kripo gute Spuren bedeuteten.
Und was für eine Adresse stand denn auf diesem Karton? Wohin hat diese Adresse die Ermittler geführt?
Das war, auf dem Karton stand die Adresse der sowjetischen Handelsorganisation in Taucher bei Leipzig. Und zwar war das eine Einrichtung, in der sowjetische Militärangehörige einkaufen konnten. Also natürlich nicht die normalen Soldaten, sondern in erster Linie eben die Offiziere, die Zivilangestellten und tatsächlich auch Leute vom Geheimdienst.
Das ist also durchaus eine wichtige Spur und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Bleiben wir aber vorher noch bei einem anderen bedeutenden Gegenstand, der sich am Kind befindet und der erklärt, warum wir uns so lange mit diesem Findelkind beschäftigen. Denn ursprünglich ging es ja um den vermissten Felix, der aus seinem Kinderwagen vor dem Kaufhaus verschwunden ist. Und der Gegenstand, den ich meine, ist der Schnuller im Mund des ausgesetzten Kindes. Die Bedeutung erklärt Eberhard Schück.
Man hat bei dem Findelkind einen Schnuller gefunden und in der Laboruntersuchung festgestellt, dass dort Serum dran ist von zwei verschiedenen Blutgruppen. Das Findelkind, der Martin, wie man ihn genannt hat, der hat die Blutgruppe B, das Serum B hat man auch gefunden und dann war noch Serum der Blutgruppe A dran. Unser Sohn Felix hatte die Blutgruppe A und da war zumindest der Beweis daran erbracht, dass dieser Schnuller von zwei Personen benutzt worden ist, einer mit A, einer mit B und die Wahrscheinlichkeit war einfach groß, dass Felix auch diesen Sauger benutzt hat.
Große Wahrscheinlichkeit, klingt das nicht etwas vorschnell, dass es sich an diesem Schnuller die gleiche Blutgruppe wie die von Felix befindet, heißt ja noch lange nicht, dass Felix auch tatsächlich selbst im Kontakt mit diesem Schnuller war. Das könnte ja auch von einem anderen Kind mit der Blutgruppe A kommen.
Das schon, aber man muss das natürlich im Zusammenhang damit sehen, dass man ja schon den Verdacht hatte, dass diese beiden Fälle zusammengehören. Zum einen war eine Kindesentführung etwas sehr Seltenes, aber wie der Herr Schuld auch sagt, eine Kindesaussetzung hatten sie in Dresden auch noch nicht gehabt. Und insofern, es gab eben mehrere Indizien, die dazu geführt haben, dass man vermutet hat, dass diese beiden Fälle zusammengehören. Und man wollte ja sozusagen schon wissen, könnte das vielleicht sein, dass diese beiden Kinder zusammen waren, und hat dann die beiden Blutgruppen festgestellt. Und auch wenn es da natürlich eine gewisse Bandbreite an Möglichkeiten gibt, so ist doch diese Übereinstimmung der beiden Blutgruppen ein starker Hinweis darauf, dass das vielleicht der Fall ist, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen den beiden Fällen. Und tatsächlich, also es gab noch eine weitere Untersuchung, die gemacht haben, nämlich mit einem Spürhund. Ein Spürhund hat dann die Kleidung von dem Findelkind Martin untersucht oder abgeschnüffelt und ist dort angeschlagen, also hat Felix-Geruch dort festgestellt. Das war also ein weiteres Indiz. Also Herr Schuld ist schon sehr stark davon ausgegangen, dass diese beiden Kinder zusammen waren und dass die beiden Fälle zusammengehören.
Ist das ausgesetzte Baby, genannt Martin, also die Spur zum vermissten Felix? Bleiben wir jetzt noch weiter bei diesem ausgesetzten Kind. Die Polizei bittet nach dem Fund die Bevölkerung um Hinweise zur Identität, und im Aufruf heißt es: Am Sonntag, dem 6. Januar 1985, wurde in Dresden ein Kleinstkind männlichen Geschlechts ausgesetzt. Es folgt die Beschreibung, auch die Narben und die offenbar durch eine Infusion entstanden sind. Und weiter heißt es: Da solche Behandlungen nur stationär durchgeführt werden können und bisherige Maßnahmen noch nicht zur Feststellung der in Frage kommenden Einrichtung führten, werden weitere Hinweise benötigt. Wo wurde das Kleinstkind mit den beschriebenen Merkmalen in der Zeit vom 1.11.1983 bis 31.08.1984 behandelt? Wir bitten, alle Hinweise an die örtliche zuständige Dienststelle der Deutschen Volkspolizei zu übermitteln. Dieser Zeugenaufruf ist dann auch auf Plakaten in der gesamten DDR zu lesen. Hilft er denn irgendwie weiter?
Der Aufruf konkret hat haufenweise Hinweise erbracht, aber leider keinen, der die Polizei wirklich weitergebracht hätte. Allerdings gab es einen Zeugen, der am Tag der Aussetzung des Findelkindes einen Mann gesehen hatte, der einen Karton getragen hat. Und das war natürlich ein sehr interessanter Hinweis. Diese Person konnte dann tatsächlich diesen Mann so gut beschreiben, dass ein ziemlich detailgetreues Phantombild erstellt werden konnte. Dieses Phantombild zeigt einen Mann mit Hut, und dieser Mann mit Hut wird noch eine ganz große Rolle spielen. Neben diesem Mann mit Hut, der den Karton getragen hat, hat ein weiterer Zeuge in der Nähe des Tatortes einen russischen Militärjeep gesehen. Das war ein weiterer Hinweis, der eigentlich wie ein Puzzlestück zu den anderen Puzzlestücken passte.
Jetzt ist ja schon mehrmals das Stichwort Russland bzw. Sowjetunion gefallen. Im Zusammenhang mit dem Karton, mit der Reaktion des ausgesetzten Kindes, mit diesem Militärfahrzeug und auch mit dem Hut, denn dieser Hut war durchaus typisch auch für eben sowjetische Staatsbürger und nicht unbedingt für Staatsbürger der DDR. Erst einmal ganz generell, wie präsent war Russland denn damals bzw. die Sowjetunion damals Mitte der 80er Jahre in der DDR und konkret in Dresden?
Die Sowjetarmee, die sogenannte GSSD, war in der DDR extrem präsent. Die haben zum Beispiel allein 2% der Fläche der DDR besetzt mit ihren Einrichtungen und Anlagen, mit ihren Kasernen und so weiter. Im Stadtbild waren sie teilweise sehr präsent. Allerdings muss man sagen, dass die schon auch sehr, sehr unter sich geblieben sind und die normalen russischen Soldaten die Kaserne auch nicht einfach so verlassen konnten. Es gab aber auch zum Beispiel die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Der gehörte die Leo Tschöck zum Beispiel auch an. Und es wurde von der DDR-Führung auch durchaus versucht, Verbindungen herzustellen zwischen den DDR-Bürgern und der Sowjetarmee. Und es wurde natürlich auch versucht, ein gutes Bild vom großen Bruder abzugeben.
Kommen wir zurück zu dem Pappkarton, der auch etwas mit der russischen Armee zu tun hat. Du hast es schon gesagt, das war eine wichtige Spur. Und zur Erinnerung, es geht um die Schachtel mit dem ausgesetzten Kind im Treppenhaus in Dresden-Neustadt. Auf dem Karton ist zu lesen, dass er einmal an einen Spezialhandel adressiert war. Und dort dürfen, wie du es beschrieben hast, ja nur Angehörige der russischen Armee und höhere Offiziere einkaufen gehen. Wie geht denn die Kriminalpolizei dieser Spur nach? Ermittlungen im Bereich der russischen Armee sind ja sicherlich sehr heikel gewesen.
Tatsächlich war das sehr heikel. Die konnten also jetzt nicht einfach in diese Handelsorganisation reinmarschieren. Aber sie konnten doch dort im Umfeld den Arbeitern dort, es waren ja auch zum Teil DDR-Bürger, die dort gearbeitet haben, konnten sie dieses Phantombild, den Mann mit Hut, zeigen. Und da gab es tatsächlich dann einen Volltreffer. Es gab nämlich jemand, der sich sicher war, in diesem Mann mit Hut den Hauptbuchhalter dieser Handelsorganisation wiederzuerkennen, einen gewissen Herrn Sultanov. Tatsächlich gab es dann auch einen IM, einen verdeckten Ermittler, das wurde dann später festgestellt, der dort in dieser Handelsorganisation tätig war. Und der hat das auch bestätigt. Der hat auch in diesem Phantombild diesen Sultanov wieder zu erkennen geglaubt.
Und damit hat die Polizei den Namen des Mannes, der mutmaßlich den Karton mit dem Kind in das Treppenhaus getragen und das Kind dort ausgesetzt hat. Wer ist denn dieser Sultanov?
Sultanov war der Hauptbuchhalter dieser sowjetischen Handelsorganisation. Der hat dort also als Hauptbuchhalter gearbeitet. Man konnte nicht direkt an ihn ran, weil man eben die russischen Staatsbürger nicht einfach so vernehmen konnte. Sultanov lebte, wie man dann festgestellt hat, tatsächlich allein, ohne Familie. Er hatte auch offensichtlich kein Kind. Es gab auch kein Anzeichen für ein Kind. Also Felix war ganz offensichtlich nicht bei ihm. Man hat dann tatsächlich auch jemanden getarnt als Hausmeister zu ihm geschickt, der unter einem Vorwand die Wohnung inspiziert hat und hat festgestellt, dort gibt es kein Kleinkind und auch keine Hinweise auf ein Kleinkind. Man hat ihn beim Einkaufen beobachtet, was er so aufs Band legt, und da war auch keinerlei kleinkindspezifische Sachen dabei. Also man konnte sich ziemlich schnell sicher sein, dieser Mann lebt allein. Dieser Mann hat keine Familie und hat mit Kindern eigentlich nichts zu tun.
Nichtsdestotrotz bleibt ja die Aussage der Zeugin, die eben diesen Mann mit diesem Karton gesehen haben will. Und damit bleibt ja auch die Vermutung weiterhin naheliegend, dass er zumindest das Kind im Karton ausgesetzt hat. Ob er jetzt der Vater ist oder ein Verwandter oder ein Dritter, der im Auftrag handelte, ist ja noch nicht klar. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Du hattest schon gesagt, eine Befragung ist sehr schwierig von diesem Sultanov.
Ja, es war natürlich für die DDR-Polizei ein Volltreffer. Die haben jetzt quasi einen Hauptverdächtigen gehabt, aber sie kamen einfach nicht an den Rand. Das war für den Schuld wirklich zum Verrücktwerden. Der hatte quasi die Aufklärung des Falles vor der Nase und konnte erstmal nichts tun. Das heißt, was sie tun konnten und mussten, war über die eigene Militärstaatsanwaltschaft die russische Militärstaatsanwalt kontaktieren und um Rechtshilfe zu bitten. In dem Zug hat der Herr Schuld auch selber mit einem Oberst der russischen Armee zu tun gehabt, also einem Staatsanwalt, und hat erstmal relativ positive Erfahrungen gemacht. Also das leuchtete dem alles ein und er meinte, ja, wir schauen mal, und es sieht wirklich tatsächlich so aus, als hätten russische Staatsbürger mit diesem Verbrechen etwas zu tun. Wir werden mal schauen, wie wir sie da unterstützen können. Aber den Sultanov vernehmen durften sie zunächst trotzdem nicht.
Inwiefern hat denn auch die Stasi dort eine Rolle gespielt? Du hattest schon angesprochen, es gab ja auch einen IM, der ihn dort in dieser sowjetischen Handelsorganisation ja ebenfalls identifiziert haben will. Welche weiteren Anstrengungen hat denn auch die Stasi dort unternommen, um den Fall von Felix aufzuklären? Und die werden ja sicherlich auch in Richtung KGB nochmal andere Kontakte gehabt haben.
Also zunächst mal war bei so einem Fall wie dem Fall Felix die Stasi relativ schnell mit im Boot. Die beziehungsweise mit im Boot ist eigentlich missverständlich, weil es klingt so, als hätten die mit der Polizei zusammengearbeitet. Das war aber eine ganz klare Einbahnstraße, wie der Herr Schuld immer wieder betont hat. Das heißt, die Stasi, die Leute sind zu ihnen gekommen, haben sich die Informationen alle abgeholt, haben aber selbst keinerlei Informationen rausgegeben. Trotzdem hat die Stasi ganz offensichtlich sehr, sehr gründlich gearbeitet und war wirklich sehr motiviert, auch diesen Fall aufzuklären. So wie ja die Polizei auch, es waren ja alle wirklich hoch motiviert. Die Stasi hat zum Beispiel die Beobachtungen an den Russenkasernen vorgenommen, weil das durfte die Kripo auch nicht machen. Die durften nicht sich da vor die Russenkasernen stellen und dort in die Briefkasten gucken, wobei das auch von der Stasi dann gerügt wurde. Aber immerhin, die Stasi hat beobachtet und die haben auch eben diesen Hausmeister zu Sultanow geschickt, der dann festgestellt hat, Sultanow wohnt allein, Sultanow hat keine Kinder.
Du hattest das Rechtshilfeersuchen angesprochen. In Wünsdorf, südlich von Berlin, war in der DDR der Sitz des Oberkommandos der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. So die genaue Bezeichnung, kurz GSSD, wie du es auch schon angesprochen hast. Dort waren hohe russische Militärs und auch eben die Militärstaatsanwälte und von ihnen erhofft sich die Kripo in Dresden natürlich Unterstützung. Du hattest angesprochen, anfangs gab es da doch eine gewisse Offenheit, aber wie reagieren denn nun die russischen Offiziellen ganz offiziell?
Die russische Staatsanwaltschaft hat also durchaus bestätigt, dass es sich sehr wahrscheinlich um russische Täter handelt, haben aber zur gleichen Zeit betont, dass sie die personellen Kapazitäten, um da wirklich nachzuforschen, nicht haben. Dann eigentlich im Grunde gesagt, von uns könnt ihr gar keine Unterstützung erwarten.
Am 23. Januar 1985, also gut 2 Wochen nach dem Fund des Findelkinds Martin, macht der stellvertretende Militärstaatsanwalt eine Mitteilung, aus der wir jetzt auch wieder zitieren können. Darin steht: Es wird davon ausgegangen, dass die Entführer unter Mitnahme des Kindes aus der DDR bereits ausgereist sind und sich in der Sowjetunion aufhalten. Es mache sich daher erforderlich zu überprüfen, wer seit dem 6. Januar aus der DDR ausgereist ist. Diese Aufgabe ist schwierig und sehr aufwendig und kann mit dem gegenwärtigen Personalbestand der Militärstaatsanwaltschaft nicht bewältigt werden. Zitat Ende. Das bedeutet, die russische Seite sieht es im Grunde ähnlich wie die DDR-Ermittler. Felix wurde entführt und die Entführer wollen kein Lösegeld oder ähnliches, sondern sie wollen einfach Felix bei sich haben, einfach gesagt, und haben sich mit ihm aus dem Staub gemacht. Aber aktiv werden will die russische Seite nicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie diese beiden Fälle denn wirklich zusammenhängen. Warum sollte überhaupt ein russischer Staatsbürger in der DDR zuerst ein fremdes Kind aus einem abgestellten Kinderwagen mitnehmen, entführen und später ein russisches Kind in einem Treppenhaus aussetzen? Also welche Theorien, welche Hypothesen der Ermittler gibt es zu diesem Zusammenhang?
Ja, das ist tatsächlich die Gretchenfrage. Warum macht jemand sowas und wie kommt jemand dazu, sein eigenes Kind auszusetzen und herzugeben? Das ist ja ein riesiger Schritt. Das kann man ja eigentlich erstmal gar nicht nachvollziehen. Es gibt dazu verschiedene Theorien. Die meisten haben damit zu tun, dass dieses Kind, der Martin, das ausgesetzte Kind, ganz offensichtlich, was man ja an den vielen Infusionsnarben sah, im sehr frühkindlichen Alter schwer krank gewesen war. Das heißt, das Kind hatte so viele Infusionsnarben, dass man davon ausgehen konnte, das Kind war mindestens 8 Wochen in intensivmedizinischer Behandlung in seinem ersten halben Lebensjahr. Man hatte die Vermutung, dass vielleicht die Eltern des Kindes davon ausgegangen sind, dass sie ein krankes Kind in Russland nicht würden behalten dürfen. Vielen Menschen, vielen Eltern wurde damals in Russland tatsächlich ein krankes Kind weggenommen. Vielleicht kamen die auch vom Land und die medizinische Versorgung war entsprechend schlecht. Es gibt aber auch noch eine andere Theorie, zum Beispiel von Eberhard Tschöck, die ich persönlich eigentlich für die interessanteste halte.
Wenn man ein bisschen weiterdenkt, die Offiziere waren häufig irgendwo zu Übungen im Gelände, Tage, Wochen lang. Die junge Frau hat viel Zeit und möglicherweise hat die Mutti vom Martin einen Flirt gehabt mit irgendjemandem. Wenn da mal nicht verhütet worden ist, entsteht immer ein Kind, das dunkelhaarig ist. Der Vater ist blond, die Mutter ist blond und sagt der Vater, Moment mal, was ist denn hier passiert? Jetzt müssen wir mal ein Problem lösen. Wir brauchen ein blondes Kind, denn das passt nicht in unsere Familie, was du ja ausgetragen hast.
Wir werden am Ende nochmal auf Martin, das Findelkind, schauen, aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal weiter mit diesem Sultanow. Er ist mutmaßlich der Mann mit dem Hut, der das Kind im Dresdner Treppenhaus ausgesetzt hat. Und jedenfalls wird er von der Zeugin identifiziert, die den Mann mit Hut und Karton eben gesehen hat. Bekommen die Ermittler denn irgendwann tatsächlich noch eine Aussage von Sultanow? Und was sagt er irgendwann dann doch zu dem Vorwurf?
Herr Schuld hat sich natürlich nicht mehr gewünscht, als dass sie Sultanow endlich vernehmen können. Das durften sie dann letzten Endes auch. Die sowjetische Staatsanwaltschaft hat das tatsächlich dann irgendwann genehmigt. Und siehe da, genau da war Sultanow plötzlich in die Sowjetunion zurückgereist, obwohl sein Vertrag eigentlich noch wesentlich länger weitergelaufen wäre. Sultanow selbst hatte ja offensichtlich keine Familie, aber im Zuge der Beobachtung, der Observation durch die Stasi wurden eine Familie mit einem Kleinkind, das wohl Sultanow getroffen hat, beobachtet. Und die Ermittler waren sich eigentlich ziemlich sicher, dass es da eine große Ähnlichkeit gibt zwischen diesem Kind und Felix. Und zugleich glaubten sie, eine gewisse Ähnlichkeit festzustellen zwischen dieser Frau, zwischen dieser Mutter und einer Frau, die von Zeugen beschrieben wurden, am Kinderwagen von Felix, also an dem Abend von Felix' Entführung. Und das hat dazu geführt, dass Herr Schuld eigentlich dachte, okay, das ist Felix, denn jetzt was, worauf warten die? Worauf wartet die Stasi? Warum greifen die nicht zu? Die sollen sich das doch holen, das Kind. Die sollen die doch verhaften, die Leute, und verhören. Aber die Stasi, die haben sich das tatsächlich einfach nicht getraut. Die haben gesagt, das durften wir nicht.
Und deswegen handelt Ermittler Schuld gegen die Vorschriften von oben.
Wir haben das Kind und die Mutter mitgenommen und festgestellt, es ist nicht das Kind. So, da haben wir uns entschuldigt, vielmals, und trotzdem wurden wir bestraft. Das heißt, ich wurde bestraft. Innerlich habe ich gedacht, naja, jetzt weißt du wenigstens Bescheid, dass es Felix nicht ist. Ich habe dabei festgestellt, dass der Geheimdienst der Russen, der KGB, hinter uns her war. Das heißt, nicht nur hinter uns her war, sondern auch hinter der Stasi. Da haben sich Leute beschwert, dass sie in den Briefkasten gucken. Darauf ist dann der KGB gekommen und hat gesagt, so geht's nicht, Freunde. Dann waren sie 2 Tage später verschwunden.
Und mit diesen Personen, die verschwunden waren, ist die Stasi gemeint. Also das heißt, die Stasi verschwindet, nachdem der KGB interveniert, also die Kollegen zurechtgewiesen hat. Und der russische Geheimdienst hat offenbar kein Interesse daran, dass die DDR-Behörden, sei es die Staatssicherheit oder die Kriminalpolizei, diese Sache aufklären. Wir sind im Jahr 1985 in Dresden. In dieser Zeit kommt ein neuer KGB-Offizier in die Villa des Geheimdienstes in die Stadt. Es ist kein geringerer als Wladimir Putin, der heutige Präsident Russlands. Ist denn davon auszugehen, dass Putin damals von dieser Sache wusste?
Naja, also man kann davon ausgehen, dass dieser Fall hohe Wellen geschlagen hat. Und es gab ja in dieser KGB-Villa in Dresden gerade mal 8 Leute. Also ich bin mir 100% sicher, dass Putin von diesem Fall mitbekommen hat, dass das auch eine große Rolle gespielt hat damals, weil es hat ja eine sehr große Rolle gespielt in den Verhältnissen zwischen den Russen und der DDR-Führung auch seinerzeit. Das war sozusagen das Worst-Case-Szenario, das, was man den DDR-Bürgern immer vorenthalten wollte. Man wollte ja immer das Bild des tollen großen Bruders zeichnen, und dass jetzt die Russen da anfangen, DDR-Kinder zu entführen, das wollte man natürlich auf keinen Fall.
Wir werden später nochmal auf Putin zu sprechen kommen, denn er wird in dem Fall nochmal eine Rolle spielen. Wir bleiben aber zunächst im Jahr 1985 und schauen auf die Arbeit der Ermittler. Die beißen ja, wie wir jetzt mehrfach schon besprochen haben, an unterschiedlichsten Stellen auf Granit. Sie bräuchten die Unterstützung der russischen Stellen, aber die kooperieren nicht, wie Ermittler Eckhard Schuld zusammenfasst.
Um zu Informationen zu kommen, musste man sich außerhalb des Protokolls begeben. Ansonsten schlief alles ein, so wie man das haben wollte. Und das wollte ich nicht.
Und Eberhard Schöck, der Vater des vermissten Felix, sagt,
der Herr Schuld, der hat wirklich versucht, in der Sache alles Mögliche möglich zu machen. Er hat sich also auch im weitesten Sinne illegal verhalten. Er hat einen Fotografen kennengelernt, der bei der GSSD tätig war, und mit dem ist er gemeinsam in dessen Fotolabor gegangen, um nach Fotos zu suchen. Auf dem Gelände, was strikt verboten war, dann auch für ihn war, am Kasernentor die DDR zu Ende. Ja, das muss man klipp und klar so sagen. Seine Vorgesetzten waren nicht immer glücklich drum.
Auf das offizielle Rechtshilfeersuchen der DDR im Januar 1985 kommt im Juli 1985 nochmal eine Antwort. Darin heißt es, eine Täterschaft sowjetischer Armeeangehöriger, deren Familienangehöriger bzw. Zivilbeschäftigten der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, GSSD, sei bei einer gründlichen Untersuchung nicht festgestellt worden. Ende 1985 werden die Ermittler aus Dresden ins DDR-Innenministerium nach Berlin befohlen. Die Ermittlungen sollen eingestellt werden. Die Sonderkommission Felix wird aufgelöst. Offiziell heißt es, alle kriminalistischen Möglichkeiten zur Aufklärung des Falles seien erschöpft. Wie geht denn jetzt Eckhard Schuld und auch Familie Schöck damit um?
Herr Schuld hat zunächst versucht, das in Berlin vor Ort abzuwenden, dass der Fall eingestellt wird. Als er das nicht konnte, hat er tatsächlich auf eigene Faust weitergemacht und hat noch versucht zu ermitteln. Also zum Beispiel diese Kontaktaufnahme mit diesem russischen Fotografen, von dem wir vorher schon gehört haben. Das war so, dieser Mann hat tatsächlich so quasi quasi ein Monopol gehabt, Porträtfotos von russischen Offiziersfamilien zu machen. Und Herr Schuld hatte die Hoffnung, auf einem dieser Fotos den Martin wiederzuerkennen. Dann hätte man ja gewusst, wer die Eltern von Martin sind. Leider war das auch nicht von Erfolg gekrönt. Letztendlich hat Herr Schuld wegen dieses Falles Dresden verlassen, so hat er es mir zumindest gesagt, und ist dann tatsächlich nach Rostock zurückgegangen, wo man jemanden in der Mordkommission gesucht hat. Aber der Fall hat ihn nie losgelassen.
Und das Ehepaar Tschöck, wie es den beiden ergeht nach den offiziellen Einstellungen der Ermittlungen ein Jahr nach dem Verschwinden ihres Sohnes Felix, das beschreibt Lenore Tschöck.
Vielleicht war noch ein Fünkchen Hoffnung da. Aber ich habe immer so gedacht, anscheinend passiert bei uns dieser schöne Zufall nicht. Bei uns geht's schief. Ich war damals ziemlich schnell schon wieder schwanger und wir haben gesagt, lass uns jetzt einfach noch mal halbwegs wieder eine gewisse Normalität an den Tag legen. Der zweite Sohn ist 1986 geboren, 1988 die Tochter, 1989/90 kam die Wende. Wir hatten total mit uns zu tun, mussten neue Arbeit aufnehmen. Und irgendwann war es soweit, dass wir auch das wieder alles ordentlich bewerkstelligt hatten. Es setzte so ein gewisser Alltag ein. Es gab aber immer die Momente, wo wir an Felix gedacht haben.
Was waren das denn für Momente, an denen Sie an Felix denken mussten? Und wie haben Sie ihn in Erinnerung behalten?
Diese Momente, wo Sie an ihn denken mussten, die Lenore Tschöck da jetzt gerade angesprochen hat, sind eher unangenehmer Natur, nämlich... Das waren Schreiben, offizielle Schreiben von der Schulbehörde zum Beispiel, dass Felix doch bitte zur Einschulung kommen soll, beziehungsweise auch Schreiben vom Gesundheitsamt, wo dazu aufgefordert wurde, zur Gesundheitsuntersuchung zu erscheinen mit dem Felix. Und sie hat dann irgendwann gesagt, Sie müssen den mal rausnehmen aus ihrer Kartei. Wir haben den gar nicht.
Und wie ist die Familie damit umgegangen? Sie hat das jetzt auch gerade selbst angesprochen, dass sie noch zwei Kinder bekommen haben. Wie ist die Familie damit umgegangen, dass es eben dort einen großen Bruder gibt?
Die Eltern von Felix, Epps und Leo Tschöck, haben lange gezögert, das ihren beiden Kindern, die sie danach bekommen haben, zu sagen und haben das tatsächlich irgendwann mal an Weihnachten gemacht, als die beiden Kinder schon über 10 waren. Die waren natürlich entsprechend verwundert, als sie gehört haben, wir haben noch einen Bruder, der wurde uns gemaust, wie Frau Tschöck damals gesagt hat, weil sie extra noch so ein bisschen Kindgerechtes aufarbeiten wollte. Aber das ist den Eltern natürlich unheimlich schwer gefallen, ihren beiden Kindern das zu sagen.
Und über diesen besonderen Moment hast du mit Familie Tschöck gesprochen. Und zum ersten Mal äußern sich auch die beiden Kinder, Nadja und Fabian Tschöck, die beiden heute Mitte, Ende 30. Und zu sehen ist das in der ARD Crimetime in der ARD Mediathek. Den Link gibt es in unseren Shownotes. Sehr empfehlenswert, auch weil hier sehr viele Aufnahmen aus den 80er Jahren zu sehen sind. Es ein mit KI erstelltes Phantombild sozusagen von Felix gibt. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein und einige andere sehr spannende bildliche Inhalte. Im Fall des vermissten Babys Felix aus Dresden vergehen nun Jahre ohne Fortschritte. Auch wenn die Eltern mit ihren beiden anderen Kindern, wie gehört, ein von außen betrachtet vielleicht normales Familienleben führen, kommen die Gedanken an Felix immer wieder. Und durch den Mauerfall und den Aufbau einer bestenfalls politisch unabhängigen Justiz keimt aber wieder Hoffnung auf. Im Jahr 2000, fast 15 Jahre nach dem Verschwinden, wagen Lenore und Eberhard Tschöck einen neuen Anlauf. Was versuchen Sie da, Peter?
Tatsächlich haben sie erst versucht, auf normalem Wege diesen Fall wieder aufzurollen, sind da aber nicht weitergekommen und kamen dann irgendwann auf die Idee, eine Vermisstenanzeige zu stellen. Das heißt, sie sind einfach eines schönen Nachmittags in eine Polizeidienststelle in Dresden gelaufen und haben gesagt, wir vermissen unseren Sohn.
Und da haben wir dann gedacht, lass uns einfach mal aufs Polizeirevier Dresden-Mitte gehen und diese Anzeige aufnehmen lassen. Und die sagen dann, ja, ihr Sohn, ja, so wie bleiben Sie mal ganz ruhig. Wann ist denn das passiert? Mhm. Und wir sagen am 28.12.1984. Guckt die uns an wie, ich glaube, das Ehepaar ist verwirrt.
Und der eine Kollege da hinter der Panzerglasscheibe, der sagte, warten Sie mal, ich glaube, da ist noch jemand da, der den Vorgang kennt. Mhm. Und der kam dann runter. Sag doch, was machen Sie denn für Sachen? Mhm. Kommen Sie mal rein. Und da hat er wirklich dann schön die Fristanzeige aufgenommen. Da war der nächste Schritt gemacht. Mhm.
Bringt denn die Vermisstenanzeige einen neuen Fortschritt?
Ja, ganz klares Ja. Die Vermisstenanzeige führte dazu, dass die Staatsanwaltschaft Dresden die Ermittlungen wieder aufgenommen hat. Herr Avenarius, der Staatsanwalt damals, hat dann veranlasst, dass die Asservate von früher, von damals, aus den 80er Jahren, die ja noch vorhanden waren, dass die mit modernsten technischen Methoden untersucht werden. Und dabei kamen ziemlich interessante Sachen raus.
Und was das konkret bedeutet, erklärt Christian Avenarius in einem Interview.
Das hat uns zunächst die Möglichkeit gegeben, die kriminaltechnischen Untersuchungen an den Asservaten durchzuführen, die vorher nicht möglich waren. Der DNA-Befund war ja dann auch eindeutig, dass es der Felix war, der den Schnuller im Mund hatte, den der Findeljunge seinerzeit hatte. Deswegen war man spätestens zu diesem Zeitpunkt zu dem Schluss gezwungen, dass die Kinder vertauscht worden waren. Es ist alles bestätigt worden, was man damals nicht mit der Eindeutigkeit beweisen konnte, mit der man es heute beweisen kann.
Außerdem ist ja diese Person Sultanow immer noch offen. Er hat sich ja damals irgendwie einer Befragung entzogen, indem er eben auch, wie du beschrieben hast, vorzeitig in die Sowjetunion zurück ausgereist ist. Bringt das denn jetzt diesmal etwas? Wie geht denn auch Russland im Jahr 2000 mit dem neuen Rechtshilfeersuchen um?
Zunächst wurden ja die Russen gebeten, Sultanow zu vernehmen, und tatsächlich haben sie den nicht sofort, aber nach einiger Zeit auch ausfindig gemacht. Er lebte inzwischen in Ufa am Ural und wurde dann auch vernommen. Diese Vernehmung hat ein bisschen erwartungsgemäß so gut wie nichts ergeben. Sultanow hat einfach nur gesagt, er ist nie mit einem Karton durch Dresden gelaufen. Er hat mit der ganzen Geschichte nichts zu tun. Tatsächlich konnten wir natürlich das Polizeiverhör von Sultanow nicht filmen, aber wir haben stattdessen ein Interview von russischen Fernsehen, das die mit Sultanow gemacht haben. Und das ist eigentlich quasi wie so ein Verhör. Da zeigt sich der Sultanow aber total souverän und geradezu hämisch, lächelt er alle Fragen weg, und es ist recht offensichtlich, dass er da keinerlei Interesse hat, an der Aufklärung mitzuhelfen. Er sagt natürlich, er weiß von nichts und er war es nicht, aber die Hinweise auf ihn sind in vielerlei Hinsicht sehr, sehr deutlich.
Also auch das sind dann doch wieder Rückschläge für die Familie Tschöck. Und man muss auch sagen, dass die Nullerjahre eine Zeit sind, in der sie sehr viel unternehmen. Über die Vermisstenanzeige und das, was dadurch angestoßen wurde, haben wir ja schon gesprochen. Und im Jahr 2003 ist das Ehepaar zu Gast im russischen Fernsehen in der Vermisstensendung Warte auf mich. In den folgenden Jahren berichten auch andere russische Medien, und ein Sender organisiert sogar ein Treffen in Moskau zwischen dem Paar und dem ermittelnden Militärstaatsanwalt. Die Tschöks schreiben auch Bundeskanzler Schröder und seiner Frau und später seiner Nachfolgerin Angela Merkel. Und besonders viel Aufmerksamkeit erhalten sie bei einer Aktion, als 2006 der russische Präsident Wladimir Putin in Dresden unterwegs ist. Die Stadt, in der er von 1985 bis 1989 als KGB-Offizier stationiert war. Den Besuch sehen die Eltern als Chance, denn so beschreibt es Eberhard Tschöck.
Wir sind uns sicher, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, weiß, wer die Entführer sind. Und er auch weiß, in welcher Identität unser Sohn Felix jetzt lebt.
Wie müssen wir uns denn die Aktion der Tschöks vorstellen?
Putin war damals anlässlich des Petersburger Dialogs in Dresden und ist dort vor der Dresdner Oper, vor der Semperoper von Angela Merkel empfangen worden. Es waren Haufen Schaulustige vor Ort. Die Tschöks haben dort ihr Transparent ausgerollt. Auf dem Transparent stand in großen Buchstaben: Herr Putin, bitte helfen zu uns. Wo ist unser Sohn? Herr Putin hat darauf nicht direkt reagiert, aber alle Beteiligten gehen eigentlich davon aus, dass Putin das mitbekommen hat. Und es ist tatsächlich so, die Tschöks haben den russischen Staatsanwalt, als sie dort in Moskau bei ihm zu Besuch waren, konkret danach gefragt, und er hat bestätigt, ja, Putin hat das veranlasst, dass da jetzt wieder sich was tut, dass da konkret junge Männer untersucht werden, die damals in Dresden geboren wurden.
Dieses Treffen mit dem Militärstaatsanwalt findet dann 2008 statt. Und was genau wird denn dann nochmal angeschoben?
Man hat ja eine ganz konkrete Spur. Man sucht ein Kind, das in der ersten Hälfte des Jahres 1984 intensivmedizinisch behandelt wurde in einem höchstwahrscheinlich russischen Krankenhaus. Und danach konkret sucht man. Etwas weitergefasst sucht man nach einem Jungen, der 1984 in der DDR geboren wurde, innerhalb der sowjetischen Armee. Und da gab es circa 1000 Jungen, die da zu der Zeit geboren wurden. Und auch die wollte man natürlich untersuchen. Und da wurden tatsächlich dann auch nach und nach immer mehr Genproben von diesen jungen Männern geschickt. Also viele haben auch gedacht, ja, vielleicht bin ich das und so weiter, oder einige zumindest, und haben sich den Chöks da auch so ein bisschen angedient. Leider haben diese sehr, sehr hoffnungsvollen Untersuchungen aber letztlich nicht zu einem Ergebnis geführt. Man hat tatsächlich sogar 4 Jungs ausfindig gemacht, die intensivmedizinisch behandelt wurden. Da hat dann aber bei jedem etwas anderes nicht gepasst, war die falsche Blutgruppe und so weiter.
Der damalige Staatsanwalt Christian Avenarius fasst diese ganze Bewegung, die damals irgendwie in diesen Fall kommt, noch einmal zusammen, aber eben auch mit dem von dir beschriebenen Ergebnis.
Es war dann auch tatsächlich so, als wir gedacht haben, jetzt läuft die Maschinerie langsam an und dann ist nur eine Frage der Zeit, bis man entweder Felix direkt findet oder die entscheidenden Auskünfte erhält, die einem den Weg zu Felix eröffnen. Die russischen Ermittlungsbehörden haben großflächig DNA-Proben erhoben von jungen Männern, die im gleichen Jahr wie Felix geboren waren. Leider hat diese DNA-Erhebung kein zufriedenstellendes Ergebnis gebracht.
Es geht also doch nicht so richtig weiter, zur Enttäuschung von Familie Chök, und gleichzeitig melden sich dann auch immer weniger junge russische Männer, die überlegen, ob sie der gesuchte Felix sein könnten. Es schläft also ein bisschen ein. Und um dem entgegenzuwirken, werden Lenore und Eberhard Chök wieder aktiv. Wie genau diesmal, Peter?
Na, die haben einfach nachgefragt. Sie hatten ja die Telefonnummer von diesem Militärstaatsanwalt. Die hatte er ihnen tatsächlich überlassen, als sie bei ihm zu Besuch waren. Sie haben eine Freundin, die russische Dolmetscherin ist, gebeten, doch mal bei dem anzurufen. Und leider war dieses Telefonat sehr ernüchternd, weil der russische Staatsanwalt hat dann gesagt, ja, wenn ich so arbeiten könnte, wie ich wollte, dann hätte ich den Fall schon längst geklärt. Was ja ein eindeutiger Hinweis darauf war, dass es eigentlich dann wohl doch nicht erwünscht war, dass da Klärung erfolgt. Auch viele junge Männer haben den Chöks berichtet, dass die Methoden, mit denen nach Felix gesucht wurde, sehr fragwürdig waren. Letzten Endes hat man dann nach den Vätern, die Väter angefragt und nicht die damals in der DDR geborenen jungen Männer. Und das hat natürlich dazu geführt, beziehungsweise führt natürlich dazu, wenn man den mutmaßlichen Täter fragt, dann wird er natürlich kaum sehr kooperativ sein.
Und das hat eben auch Folgen für die Ermittlungen in Deutschland, erklärt Christian Avenarius.
Wir waren auf die Ermittlungen der russischen Behörden angewiesen und man hatte, um es salopp zu sagen, den Knochen abgenagt. Und dazu kam, dass inzwischen auch Verfolgungsverjährung eingetreten war.
Das bedeutet, Felix bleibt offiziell vermisst. Es wird nicht mehr nach ihm aktiv gesucht und die Dresdner Staatsanwaltschaft hat 2015 die Ermittlungen eingestellt. Welchen Eindruck hast du denn bei den Gesprächen mit den Eltern gewonnen? Hat sie die lange Suche, die sicher viel Energie gekostet hat, denn auch frustriert? Gab es denn irgendwann auch mal einen Zweifel, ob man da irgendwie immer weitermachen sollte? Wie gehen sie mit diesen ganzen Rückschlägen um?
Bewundernswert, kann ich nur sagen. Also die Chöks haben schon so viele Rückschläge eingesteckt und sie haben ja auch immer wieder, jedes Mal, wenn sie irgendwas unternommen haben, hatten sie mit extremen Widerständen zu kämpfen. Also es ist ihnen nichts leicht gemacht worden. Ich habe nicht den Eindruck, dass daraus ein grundsätzlicher Zweifel an unserem Rechtssystem erwachsen ist oder überhaupt an den Ermittlungsbehörden. Ich glaube, die schätzen das schon ganz realistisch ein, dass da einfach teilweise schon Aufklärungswille da war, das aber letzten Endes daran scheitert, dass es einen sehr einflussreichen Gegner in Anführungszeichen gibt, nämlich jemanden, der aller Wahrscheinlichkeit nach in der Hierarchie des Militärs relativ hoch ist.
Es scheint aber auch weiterhin Hoffnung vorhanden zu sein. Bei Lenore Chöck klingt das jedenfalls so.
Für mich wäre es das Größte, den Felix wiederzusehen. Erstmal überhaupt zu wissen, Felix lebt. Und ihn dann schon mal in die Arme nehmen, ohne überhaupt ein Wort zu sprechen und die Wärme zu spüren, das wäre ganz toll. Man muss überlegen, er ist jetzt 41 Jahre alt. Das ist ein erwachsener Mann.
Und vielleicht habt ihr durch eure Interviews und Recherchen ja auch ein bisschen zu dieser Hoffnung beigetragen. Denn ihr habt auch versucht, nicht nur das bisher Geschehene nachzuzeichnen, sondern auch etwas in Bewegung zu setzen. Und drei Punkte gibt es da. Das erste, ihr habt bei der Recherche für ARD Crimetime mit einem Cold Case-Ermittler zusammengearbeitet. Sein Name ist Holger Kunkel und er war früher bei der Polizei in Braunschweig tätig und hat sich durch die vorhandenen Akten gefühlt. Inwiefern ist er da weitergekommen, hat vielleicht nochmal was Neues gefunden?
Herr Kunkel, der übrigens für uns ein Geschenk war, weil er wirklich die Dinge unheimlich toll zusammenfassen kann und ein ganz toller Erzähler ist, sehr, sehr auf den Punkt, sehr präsent, immer spannend dabei, der hat erstmal versucht, den Martin ausfindig zu machen. Martin war zwar tatsächlich schon mal aufgetaucht in den Medien einige Jahre zuvor. Dazu muss man wissen, der Martin, der ja damals von allen als ein schwer krankes Kind wahrgenommen wurde, hat sich eigentlich relativ normal entwickelt, ist bei Pflegeeltern aufgewachsen und in Brandenburg meines Wissens, also in einem der DDR-Bundesländer, groß geworden und war als junger Mann tatsächlich auch in einer Fernsehsendung mit den Tschöks gemeinsam. Herr Kunkel hat außerdem für die Tschöks, also im Auftrag der Tschöks, die ganzen Stasi-Akten gesichtet, hat aber auch da jetzt keine bahnbrechenden Ergebnisse zutage gefördert. Er musste tatsächlich bestätigen oder hat gerne bestätigt, dass die Stasi da wirklich gute Arbeit geleistet hat. Das ist ja auch mal interessant. Sonst immer hört man ja nicht sehr viel Positives über die Stasi. Hier konnte Herr Kunkel tatsächlich sagen, ja, die wollten es wirklich aufklären und die haben sich wirklich Mühe gegeben.
Und du hattest gesagt, dass Herr Kunkel versucht hat, den Martin zu kontaktieren. Ist ihm das gelungen?
Herr Kunkel hat dann rausgefunden, dass Martin nicht mehr am Leben ist. Tatsächlich ist Martin 2020 verstorben. Herrn Kunkel ist es gelungen, Martins Adoptivmutter ausfindig zu machen und mit ihr zu sprechen und auch über die Todesursache von Martin zu sprechen. Also die Geschichte von Martin geht, möchte ich mal so zusammenfassen, ähnlich traurig zu Ende, wie sie begonnen hat. Das ist schon ein großes Drama, auch die Geschichte dieses Findelkindes.
Das Zweite, was ihr mit initiiert habt, ist eine DNA-Analyse an einem Bilderrahmen. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Als ich die gehört habe, dachte ich, okay, das wird der Rahmen, die Rahmenhandlung der Serie, weil das so eine, allein schon, wie es der Herr Tschöck erzählt hat, schon so filmisch war. Und zwar ist es so, dass die Tschöks irgendwann vor circa 10 Jahren, also 2016, kontaktiert wurden von einer russischen Nummer. Es ist aber niemand rangegangen und sie haben dann rausgefunden, dass derjenige, der da angerufen hat, jemand war, der sich auch in einem russischsprachigen Chat engagiert hat, der sich mit Felix Verschwinden beschäftigt hat. Sprich, da haben ehemalige sowjetische Militärangehörige, die damals in Dresden stationiert waren, sich darüber ausgetauscht, ob dieser Fall denn wirklich stattgefunden hat. Und dieser Mensch hat dann gesagt, der Mensch, der sich später als Juri herausstellte, hat dann gesagt, ja, das kann ich bestätigen. Ich weiß, dass es diesen Fall gab, weil ich habe damit zu tun gehabt. Ich war damals da und ich habe damit zu tun gehabt. Die Tschöks konnten dann über einen russischen Freund diesen Juri erreichen und Juri meinte, ja, er hat Informationen zu diesem Fall, aber er kann die nicht persönlich geben, er kann sie dem Tschöks nur geben vor Ort in Kaliningrad, sie sollen doch zu ihm kommen. Dann hat sich der Herr Tschöck tatsächlich auf den Weg nach Kaliningrad gemacht und hat dort in so einem Garagengrundstück, in so einer Laube eingerichteten Garage getroffen. Und Juri hat ihm dann dort erzählt, dass er beim Geheimdienst, beim KGB war damals, sprich er war ein Kollege von Putin und hat diesen Fall auf den Tisch bekommen, den Fall des Findelkindes. Und dachte sich, Mensch, da stimmt doch was nicht. Er hat dann Nachforschungen angestellt und wurde dabei dann von einem Vorgesetzten ausgebremst. Dieser Juri hat dem Epstein dort eine interessante Telefonnummer gegeben, die ein weiterer Hinweis hätte sein können, und hat ihm dann zum Abschied dieses Bild geschenkt. Erst als sie auf dem Weg zum Flughafen waren, fiel es dem Epstein wie Schuppen von den Augen, dass er dachte, Mensch, der sieht ja dem Martin, also dem erwachsenen Martin, dem Findelkind, total ähnlich. Vielleicht ist das ja der Vater von Martin und damit natürlich auch der Entführer und Ziehvater von Felix. Und hat sich dann total geärgert, dass er den nicht gefragt hat, weil er hatte ja keine Adresse von dem und so weiter. Das heißt, er hatte die dort an einem Denkmal abgeholt. ist dann zurückgeflogen und hatte als einziges dieses Bild, das der Juri ihm geschenkt hatte. Und dann kam eben die Idee auf, naja, wenn der Juri dieses Bild angefasst hat, was er ja getan hat, dann könnten da ja immer noch genetische Spuren drauf sein. Und Epps hatte damals schon diese Idee und hat es dann tatsächlich gleich in Glassichtfolie eingepackt, das Bild. Damals waren aber dann die Ermittlungen gerade eingestellt worden und sie hatten jetzt nicht die Möglichkeiten, das gentechnisch untersuchen zu lassen. Es ist auch tatsächlich so, dass die Chöks immer mal wieder wirklich Pausen machen, weil sie sind zwar in diesem Fall sehr, sehr engagiert und haben immer wieder Dinge ins Rollen gebracht, aber manchmal sagen sie sich auch einfach, okay, jetzt reicht, jetzt brauchen wir mal wieder echt Abstand und wollen davon nichts mehr hören. Und ich glaube, dass das dann genau in so eine Phase fiel. Und die haben ja erst jetzt im Zuge unseres Filmes, unserer Serie, wieder angefangen, in dem Fall weiter nachzuforschen. Und im Zuge dessen haben wir dann dieses Bild untersuchen lassen, weil wir hatten ja genetische Proben von Martin, dem Findelkind, und hätten die dann mit dem Genmaterial von Juri vergleichen können, um festzustellen, ob Juri der Vater von Martin ist. Leider haben sich auf dem Bild nur die genetischen Spuren von dem Herrn Tschöck gefunden und von Juri konnte man keine Genproben so weit herstellen, dass die hätten als Vergleichsmaterial dienen können.
Und der dritte Punkt, den ihr angestoßen habt, wir hatten es auch schon anklingen lassen, ihr habt das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz einbezogen bei der Frage, ob es möglich ist, mithilfe von KI ein digitales Phantombild von Felix zu erstellen. Wie weit seid ihr da gekommen?
Es gab ja bereits Phantombilder, zwei, eines von Felix als 16-Jährigen, eins von Felix als 20-Jährigen. Die wurden auf klassischem Wege hergestellt und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, wie es wahrscheinlich jeder tun würde, was ist denn da heutzutage möglich, wenn man eine künstliche Intelligenz mit diversen Fotos von der Familie füttert? Da kam ein interessantes Ergebnis raus. Also es gibt natürlich eine gewisse Bandbreite, je nachdem, wie stark man die Mutter gewichtet, wie stark man den Vater gewichtet. Letzten Endes hat man dann eben verschiedene Varianten, wie Felix heute aussehen könnte. Und davon sieht man einige im Film.
Das optische Ergebnis können wir natürlich jetzt hier im Podcast nicht präsentieren. Aber wir können eine Stimme hören, die das DFKI diesem Phantom Felix gegeben hat. Und da können wir auch nochmal reinhören.
Ich lebe heute in der Identität eines anderen Menschen. Ich wurde sozusagen vertauscht. Wahrscheinlich lebe ich irgendwo im Bereich der ehemaligen Sowjetunion, möglicherweise Belarus oder in der Ukraine oder in Russland, vielleicht in Moskau. Denn möglicherweise bin ich in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen. Der Mann, der vorgibt, mein Vater zu sein, könnte ein hochrangiger russischer Militär sein oder ein Mitarbeiter des Geheimdienstes. Das hat mit den Umständen meiner Entführung zu tun. Damals in Dresden zu Weihnachten 1984. Bitte helfen Sie meinen Eltern, mich zu finden. Jeder Hinweis kann helfen, meine wahre Identität aufzudecken.
Inwiefern konnten denn die Erkenntnisse, auch diese KI-Erkenntnisse, jetzt auch wieder für die Tschöks eine Rolle spielen bei der weiteren Suche? Wie nutzen Sie das Ergebnis?
Die Tschöks betreiben schon seit einigen Jahren eine Website, die heißt woistfelix.info, also mit Bindestrich, wo Bindestrich ist und so weiter. Auf dieser Website werden Sie diesen Steckbrief, also dieses quasi bewegte Phantombild von Felix, auch veröffentlichen. Dort kann man das auch sehen. Und natürlich sind die Tschöks sehr, sehr dankbar für jeden Hinweis, den sie bekommen. Diesen digitalen Steckbrief gibt es auch auf Russisch. Das heißt, Felix startet in russischer Sprache einen Aufruf, ihn zu finden, auf der Website der Tschöks.
Und diese Website, die verlinken wir selbstverständlich auch nochmal direkt in unseren Shownotes, genauso wie deine dreiteilige Dokumentation mit dem Titel Findet Felix. Peter, vielen Dank für deine Recherchen und für deine Schilderungen hier im Podcast. Schön, dass du bei uns warst.
Danke sehr.
Wer uns zu dieser Folge oder generell eine Rückmeldung geben möchte, unsere E-Mail-Adresse lautet crimetime@mdr.de. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein Hörtipp, diesmal ganz besonders für alle, die glauben, dass man in der Vergangenheit schon so ziemlich alles über die Zukunft gewusst hat. Die Crime-Stories um den Privatdetektiv Timothy Truckle, geschrieben in den 1970er Jahren, gibt es nun mit 9 Folgen. Handlungsort ist Chicago, Handlungszeit in den 20er Jahren. Und da geht es in den Staaten tatsächlich zu wie im Besenschrank von Dr. No. Gentechnik, verseuchtes Trinkwasser, Datenklau und Korruption gehören zur Tagesordnung. Wenn es nicht Timothy Truckle Merkel den Kämpfer für das Wahre und Gute gebe. Der Podcast ist also eine Art Zeitreise in eine Welt, die sich heute angesichts von KI und fortschreitender Umweltzerstörung bedrohlich real anfühlt. Die letzten drei großen Fälle der Hörspielserie Timothy Truckle ermittelt gibt es in der ARD Audiothek und den Link dorthin direkt in unseren Shownotes. Vielen Dank an David Kopp fürs Verfassen dieser Podcast-Folge und an Ingo Naumann für die Produktion. Ich bin Mathis Kiesig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.